Deutschlandfunk. Das Feature.
Das Puppenspieler, das könnte ein guter Beginn für unser Stück werden. Was ist das? Das ist der größte Schatz, den was ich hab. Das sind Briefe, die was ich gekriegt hab von den Schülerinnen und Schülern nach meinen Vorträgen.
Heute hat uns ein 80-jähriger Mann zu Tränen gerührt.
Danke, dass Sie aufzeigen, wie in den 70ern und 80ern und wahrscheinlich auch noch bis ins Jahr 2010 mit Tätern und Opfern umgegangen wurde.
Wie kann man so eine grausame Zeit überleben und so positiv, so menschlich bleiben? Ich weiß es nicht.
Die Puppe auf der Bühne ist eines der schärfsten und stärksten Instrumente und Werkzeuge, die man einsetzen kann. Puppen können extrem lustig sein, Puppen können kindlich sein, Puppen können brutal bösartig und grausam sein, das geht alles.
Klappmaulhelden können alles. Die Puppen des Nikolaus Habian. Ein Feature von Eva Maria Götz.
Am Anfang habe ich mir nicht vorstellen können.
Er habe sich gar nicht vorstellen können, dass seine Geschichte etwas fürs Puppentheater sei, sagt der hochbetagte Friedrich Zavrill dem Filmemacher Jakob Brossmann im Auto auf der Fahrt ins Wiener Akademietheater. Dort wird das Stück F. Zavrill, erbbiologisch und sozial minderwertig, aufgeführt. Es ist der 11. November 2014, 3 Monate vor Zavrills Tod.
Und dann hat er so ein bisschen finster reingeschaut und hat gesagt, ja, wissen Sie, Puppenspieler, Kasperltheater und meine Lebensgeschichte, das geht nicht so zusammen. Und dann habe ich ihm gesagt, das verstehe ich, schade, aber eine Sache nur, Kasperltheater mache ich nicht.
Geboren wurde der Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habian 1987 in Graz. Es war aber gar nicht das Kasperletheater, was ihn als Kind zuerst verzauberte. Vor den Puppen kam die Oper.
Da war ich 4 Jahre alt und 1991 war gerade Mozartjahr. Und da lief im Fernsehen eine Zauberflöte für Kinder, eine italienische Produktion, Zeichentrick und auch ein bisschen mit echten Menschen. Das war so kombiniert. Wunderschön. Und das hat mich total erwischt. Und dann, also im gleichen Jahr, waren wir dann in Salzburg und da haben meine Eltern dann mir eine Freude gemacht und haben mich in das Salzburger Marionettentheater in die Zauberflöte gesetzt. Und das war für mich ein total wichtiges, prägendes Erlebnis. Also da war für mich ganz klar, Puppen sind unglaublich spannend, Oper ist unglaublich spannend und diese Kombination reizt mich total.
Sänger zu werden, konnte sich Nikolaus Habian nicht vorstellen. Auch zum Instrumentalisten fühlte er sich nicht berufen. Und dass er einmal als Kunstpfeifer große Säle füllen würde, wie hier das Wiener Konzerthaus, hatte er als Jugendlicher wohl auch noch nicht im Blick. Die Klappmaulpuppen hatten es ihm angetan. Mit ihnen trat der australische Puppenspieler Neville Tranter in Graz auf, als Habian 15 Jahre alt war.
Da habe ich mich angemeldet für einen Workshop. Ich war damals eigentlich viel zu jung. Meine Mutter hat da extra eine Erlaubnis holen müssen, dass ich da hingehen darf. Wie funktioniert die Klappmaulpuppe? Und das war so spannend. Und ja, für mich war ganz klar, Puppentheater ist es. Und dann habe ich mir gedacht, nein, es geht eigentlich, ich muss Regisseur werden, weil da kann ich dann eigentlich am meisten von dem umsetzen, was ich mir wünsche und kann eigentlich auch einen sehr großen Einfluss auf das nehmen, was auf der Bühne stattfindet. Und das wollte ich eigentlich immer. Und ja, dann war ich konsequent.
Konsequent? Das bedeutete, dass er auch als Student der Musiktheaterregie in Wien nicht von seinem Plan abließ, den Puppen einen Weg auf die Opern- und Schauspielbühnen zu bahnen.
Oho. Hier bin ich schon. Sehr schön. Dann gehe ich mal in die Position und sage, das Puppenspieler, das könnte ein guter Beginn werden für unser Stück.
Soundcheck vor der Vorstellung im Wiener Akademietheater. Auf der Bühne links steht ein einfacher Tisch mit zwei Stühlen. Einer für Nikolaus Habian, einer für die Puppe. Auf dem Tisch liegt ein Aktenordner. Rechts davon steht eine Art Hocker, auf dem die Puppe, die Zavril als Kind darstellt, in sich zusammengesackt auf ihren Auftritt wartet. Hinter der Bühne harren die lebensgroßen Figuren von Friedrich Zavril und seinem Peiniger Dr. Heinrich Gross, tiefenentspannt in friedlicher Eintracht der Dinge. Neben ihnen ein Tischchen mit einer Karaffe Wasser und ein paar Requisiten. Ein Glasbehälter, in dem ein Hirnpräparat schwimmt, ein Verdienstorden der Republik Österreich, eine randlose Brille. Die Vorstellung ist wie immer seit der Premiere im März 2012 ausverkauft.
Über meine Kindheit mag ich gar nicht viel reden, nur so viel. Wenn ich heute Bilder aus der dritten Welt sehe, dann muss ich oft an meine ersten Kinderjahre denken in Kaisermühlen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wirklich wahr. Wenn du 10 Groschen gehabt hast, warst du ein Kaiser, wirklich wahr.
Friedrich Zavril. Geboren am 17.11.1929 als Sohn der ledigen Seidenspinnerin Leopoldine Pumperla. Aufgewachsen unter ärmlichsten Verhältnissen im Wiener Stadtteil Kaisermühlen. 4 jüngere Geschwister, der Vater anfangs nicht präsent.
1935 kann seine Mutter, die mittlerweile als Putzfrau versucht, die Familie zu ernähren, das Geld für die Miete nicht mehr aufbringen und verliert auch noch die enge und von Schimmelpilz befallene Wohnung in der Wiener Vorstadt. Ihre Kinder kommen zur städtischen Kinderübernahmestelle, Friedrich von dort aus zunächst in ein Erziehungsheim. Anschließend gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Kurt zu Pflegeeltern, die den kleinen Kurt verwöhnen, Friedrich aber zu harten Arbeiten heranziehen und oft schlagen. Bei den Pflegeeltern erlebt er 1938 den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation des Reichs werde ich vor der Reichsgeschichte nun den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
Also bitte, was daran ein Überfall gewesen sein soll, das weiß ich nicht. Das war ein Freudenfest, das war keine Annexion, ich habe keinen Überfall erlebt. Mein Pflegevater hat bei den Debatten immer gesagt, habt ihr es schon gehört? Der Hitler, der räumt jetzt anständig auf mit dem gottverfluchten Gesindel. Ich hab nicht gewusst, was ein Gesindel ist. Ich hab das Wort nicht gekannt. Und Fragen, das habe ich mich nicht traut. Und dann im 39er Jahr habe ich dann herausgefunden, wer unter dem Hitler im Krieg ein sogenanntes Gesindel ist.
Von den Pflegeeltern läuft er weg, wird aufgegriffen, kommt wieder ins Kinderheim, läuft wieder weg, kommt diesmal ins Waisenhaus, erneuter Fluchtversuch.
Und dann endlich, Ende des Jahres 39, ich bin gerade 10 Jahre alt geworden, habe ich den Bescheid gekriegt, dass ich zu meinen leiblichen Eltern darf. Weil mein Vater hat meine Mutter geheiratet gehabt. Meine Mutter hat wieder einen Beruf gehabt und hat sich eine Wohnung leisten können. Und das musst du dir vorstellen, mit 10 Jahren habe ich meinen Vater zum allerersten Mal in meinem Leben kennengelernt. Und wir haben kein gutes Verhältnis gehabt.
Der Vater, ein schwerer Alkoholiker, ist vorbestraft und meistens ohne Arbeit.
Und im 39er Jahr unter Hitler ist er als wehrunfähig eingestuft worden. Das heißt, er war quasi nicht würdig, das Kleid der Wehrmacht zu tragen. Er war nicht würdig, für Führer, Volk und Vaterland auf irgendeinem Schlachtfeld zu verrecken. Und das war der Grund, warum meine ganze Familie als förderungsunwürdig eingestuft worden ist. Das heißt, wir waren quasi Teil des unerwünschten Volksguts von Wien. Und das war der Grund, warum ich als Einziger in meiner Schulklasse nicht zur Hitlerjugend hab dürfen.
Friedrich, der Außenseiter, wird gemobbt, verprügelt, beginnt die Schule zu schwänzen. Und dann?
Und dann eines Tages, ganz in der Früh, klopft's an der Tür. Und dann haben sie mich abgeholt und auf den Spiegelgrund gebracht. Erbbiologisch und soziologisch minderwertig.
Unterbringung in einer unterrichtslosen Klasse.
Willkommen an der Gedenkstätte Amsteinhof bei der Ausstellung Krieg gegen die Minderwertigen. Mein Name ist Niki, ich bin der Guide heute. Und heute erzähle ich euch ein bisschen etwas über die Geschichte nicht nur der Anstalt, sondern auch darüber, was hier passiert ist und warum es diese Gedenkstätte überhaupt gibt.
Die Niederösterreichische Landesheil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke, im Jahr 1907 eröffnet, nutzen die Nationalsozialisten für ihr Euthanasieprogramm. Es ist das zweitgrößte Euthanasielager der Nationalsozialisten. Von etwa 4.300 als erbkrank eingestuften Patienten werden im Laufe der nächsten Jahre 3.200 in Vernichtungslager deportiert und ermordet. 9 Pavillons werden zur sogenannten Jugendfürsorgeanstalt Spiegelgrund umfunktioniert, eine Anstalt für Kindereuthanasie, in der viele Säuglinge, Kinder und Jugendliche an pseudomedizinischen Experimenten sterben.
Heute beherbergen die hellen Jugendstil-Pavillons in der weitläufigen Parkanlage unterhalb der weiß-goldenen Otto-Wagner-Kirche ein modernes Krankenhaus. Fast nichts erinnert an das Grauen, das hier stattgefunden hat. In einem Pavillon aber ist eine Gedenkstätte errichtet worden. Durch die Ausstellung, die auch an das Martyrium erinnert, das Friedrich Zavrl hier erlebt hat, wandert schweigend eine Wiener Mittelschulklasse.
Zurück zu dem aber, was hier passiert ist in der Kinderfachabteilung, ist, sie sind sozusagen Testobjekt. Zum Beispiel wurden Säuglinge, wirkliche Kleinkinder, Einjährige, weniger als Einjährige, nackt im Winter raus in den Schnee gesetzt für mehrere Stunden. Man hat sie einfach sitzen lassen, nackt. Und dann wurden sie mit hohem Fieber und einer Lungenentzündung hineingeholt. Und bevor sie dann noch sterben würden in einigen Stunden, hat man noch was getestet. Entweder ein Medikament oder ein Mittel oder irgendwas, um zu schauen, vielleicht hilft es, wer weiß. Ja, so war die Einstellung der Ärzte. Ja.
Ich will diese Pulver nicht nehmen. Von diesen Pulvern wird mir schlecht und schwindelig. Ich bin gar nicht krank. Diese Pulver machen mich krank. Ich will die nicht nehmen.
Ich wollte eigentlich ein Stück über Frankenstein machen und habe dann recherchiert über diesen hochphilosophischen Stoff und habe mir auch gedacht, was ist das für uns heute? Medizin, wo überschreitet Medizin vielleicht die Grenzen? Ich habe dann recherchiert Stammzellenforschung, Klonen, Lebenserhaltung um jeden Preis.
In einem Fachartikel stößt der Puppenspieler Nikolaus Habian auf folgende Frage. Darf man medizinische Ergebnisse, die in Konzentrationslagern auf grauenvolle Weise erzielt wurden, nutzen, wenn damit Leben gerettet werden könnte?
Meiner Meinung nach eine unglaublich gefährliche Frage.
Der Artikel brachte Habian auf die Spur des Dr. Heinrich Gross.
Heinrich Gross wird am 14. November 1915 in Wien geboren. Im Jahr 1940 beginnt der begeisterte Nationalsozialist seine Tätigkeit als Arzt am Spiegelgrund in der Schulkinderabteilung für schwer Erziehbare, die er mit sadistischen Methoden traktiert. 1941 wird er Leiter der Säuglingsabteilung.
Und ich habe in der Schule nichts über den Dr. Gross gelernt. Und ich habe herausgefunden, dass das ein Nazi-Verbrecher war wie ein Dr. Mengele. Also der, wo man sagt, heute weiß man, dass der an die 800 Kinder auf dem Gewissen hatte. Nur mit dem Unterschied zu Dr. Mengele oder Aribert Reim, die sind auf der Flucht gestorben. Und Dr. Gross ist einfach 5 Jahre nach Kriegsende, ist er auf diese Klinik zurückgekehrt, ist dort Primar geworden. Das hat mich extremst schockiert. Und dann dachte ich, da muss ich einen Stoff drüber machen, das gibt's ja nicht. Der ist nie verurteilt worden, nie.
An den von ihm präparierten Gehirnen der Opfer macht Heinrich Gross nach Kriegsende weitere Experimente, die ihm den Ruf eines exzellenten Hirnforschers einbringen. Dazu wird er einer der meistbeschäftigten Gerichtsgutachter Österreichs. Alle Versuche, ihn zu verurteilen, scheitern.
Mir ging es eigentlich darum, diese Geschichte zu erzählen, von 1945 bis heute, wie Österreich damit umgeht. Und ich behaupte, diese Wurzel liegt in den Jahren 45 bis heute. Dass Österreich sich sofort als Opfer hingestellt hat, dass eine unglaublich mangelnde Aufklärung da war.
Und wer sich in Österreich für Heinrich Gross interessierte, stieß früher oder später auf Friedrich Zavrl.
Das ist der Mensch, der diese Geschichte erzählen muss. Der hat genau alles das erlebt, was ich erzählen will. Leider. Die Puppe ist dann ziemlich schnell eigentlich passiert.
3 Dinge machen die Zavrl-Puppe aus. Ein kariertes Flanellhemd, eine dicke Hornbrille und buschige Augenbrauen. Sie sind asymmetrisch und schräg nach oben in die Stirn gezogen und geben der Puppe einen fragenden, skeptisch erstaunten Ausdruck. Sie wirkt auf mich sympathisch, gutmütig, bis auf das vorstehende Kinn. Was eher ein Spezifikum von Klappmaulpuppen ist, sieht das Stoffgesicht dem Original tatsächlich ähnlich.
Dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe den Friedrich aus einem Strumpf genäht. Also der Friedrich ist wirklich ein Strumpf mit Puppenwatte gefüllt, weil ich wollte was haben, was dem Friedrich irgendwie entspricht. Und der Friedrich hatte so was ganz Weiches, Liebes. Ich wollte das auch irgendwie in diese Puppe übertragen.
Auch der kleine Friedrich in seinem weißen Spitalhemd ist eine Stoffpuppe, wie man sie Kindern mit ins Bett gibt. Weich und vertrauenerweckend. Sie rührt die Zuschauer zu Tränen. Was ist es, das Habians Puppen so glaubhaft, so berührend macht? Ich besuche die Werkstatt, in der sie entstehen, und treffe dort auf Habians Mitarbeiterin, die Maskenbildnerin Marianne Meinl.
Hallo.
Hallo, da ist sie schon.
Hallo.
Tag. Ja, hier sieht's nach Arbeit aus, das stimmt.
Der kleine Raum ist vollgestopft mit Materialien, Werkzeug, Kisten mit Puppenhänden, Augen, Kostümteilen. Die Köpfe bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Auch hier wird experimentiert. An einem Tisch schneidet Marianne Meinl einem bereits fertig modellierten Puppenkopf aus gehärtetem Schaumstoff den Mund auf, mit einer elektrischen Säge. In dieses Maul muss die Hand des Puppenspielers passen.
Kann man ihn jetzt schon aufklappen?
Nee, das müssen wir jetzt aufschneiden mit einem Messer.
Mit einem Teppichmesser wird jetzt nochmal nachgeholfen.
Und jetzt schneidet man dieses Klappmaul rein. Ich orientiere mich da immer so ein bisschen an den Falten, die eh da sind. So, das muss innen eh alles jetzt ausgehöhlt werden.
Ja.
Dann ein Daumenloch wird ausgehöhlt. Hier ein Griff oben in den Kopf rein. Dann schneide ich innen ziemlich viel am Mund raus. Ein Loch in den Daumen. Und dann wird das alles mit Schaumstoff gepolstert. Damit dann im Idealfall die Hand total gut drin liegt.
Hier sind gar nicht so Entwürfe
von
den Puppen.
Nein. Die gibt es auch nicht. Es gibt tatsächlich nie Figuren oder Entwürfe. Das ist alles Nikolaus Kopf. Also er fängt wirklich direkt mit dem Modellieren an.
Na, wie schaut's aus?
Ja, ja.
Sehr cool. Ah, super Probe heute gehabt.
Ja.
Da ist er, der Vincent.
Ja, der ist aber noch nicht fertig.
Nein, aber das ist schon nebenan der geschäumte Kollege. Aber das schaut sehr gut aus.
Nikolaus Habian kommt von der Probe am Theater an der Wien, wo er gerade Karl Maria von Webers Oper Oberon inszeniert. Natürlich mit Puppen. Denn Musiktheaterregisseur ist er längst auch. Erstmal begutachtet er, woran Marianne Meinl tagsüber gearbeitet hat.
Du musst die Maske halt nur bei Rücke für ihn oder für beide finden.
Kriegt der Schnauzer?
Nein.
Nein,
der bleibt so, wie er ist.
Weil der schon meint, ihn halt nicht den Schnauzer.
Nein, ich weiß, hat er mir auch schon gesagt, aber der hat eh solche Augen.
Ja, total.
Hast du Brausebilder von ihm?
Ich habe ihn fotografiert.
Ah, super. Genau. Perfekt.
Ja.
So, früher habe ich mehr nach Material gearbeitet, jetzt dadurch, dass die Marianne ja eine Maskenbildnerin ist und wahnsinnig viel Wissen mitgebracht hat quasi in dieses Atelier, was Material angeht, ist es natürlich viel leichter geworden.
Das Puppenbauen hat sich Nikolaus Habian im Wesentlichen selbst beigebracht, als Schüler mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mutter und deren Nähmaschine.
Also bei der Klappmalpuppe, mit der ich arbeite, gibt es eh nur ein Prinzip, Klappe auf, Klappe zu, und das ist es eigentlich. Und dann findet man halt im Laufe der Zeit raus, welche Materialien taugen was, welche Puppen lösen sich auf. Also ich bin mir da so ein bisschen vorgekommen wie eine sehr billige Version des Leonardo da Vinci, der so rumprobiert und wo sich dann eben so berühmte Bilder wie das letzte Abendmahl, wenn die sich dann so schrecklich auflösen. Und so ist es mir auch mit einigen Puppen gegangen. Oder man verwendet den falschen Lack und ist ganz stolz, eine wunderschöne Puppe, und verwendet den falschen Lack und dann schmilzt einem diese Puppe in den Händen dahin. Also das sind schreckliche Frustrationsmomente schon passiert. Aber mittlerweile, man lernt ja draus. Und
die meisten Puppen in der Werkstatt sind eher grotesk, fast hässlich. Die Gesichtszüge überzeichnet, mit fahl wirkender Haut, tiefen Falten, starken Asymmetrien. Wodurch werden diese schrägen Charaktere so authentisch, so lebendig und ja auch liebenswert? Habian greift sich einen Puppenkopf aus dem Regal, steckt die rechte Hand hinein, öffnet damit den Puppenmund und stellt mit dem Handgelenk den Kopf der Puppe leicht schief, sodass sie mich fragend und etwas unsicher ansieht. Augenblicklich beginnt sie zu leben.
Es ist schon verrückt. Ich gucke jetzt nur auf diese Puppe. Sie stehen direkt neben mir mit der Puppe. Wie machen Sie das, dass Sie das schaffen, die Konzentration von sich weg auf die Puppe zu lenken?
Ja, das ist ganz einfach. Der Puppenkopf ist viel interessanter als ich.
Och.
Ja, doch, ist wirklich so. Weil die Bewegung, die der Puppenkopf macht, also schon allein die Mundbewegung durch diese große Mundklappe, die ist viel größer als die Bewegung, die mein Mund macht. Und unser Hirn ist so programmiert, dass wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, wo die größte Bewegung ist. Das heißt, wenn ich jetzt neben der Puppe stehe, ich brauche mich gar nicht verstecken, und die Puppe macht einfach den Mund weiter auf zu einer Sprache, also das geht in unserem Hirn einfach zusammen, da kommt die Sprache und wir ordnen automatisch die Sprache dorthin zu, wo die größere Bewegung ist. Also zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, was soll man denn sagen? Also, naja, also zum Beispiel, also es ist auch immer, Puppenspiel ist auch immer ein Fokus hin und her schieben. Ja, das ist immer ein Fokus hin und her schieben, aber meistens habe ich den Fokus, weil ich bin die Puppe, aber die Puppe ist meistens wahnsinnig egoistisch.
Ich habe ja den Eindruck, die Puppe verändert ihre Mimik.
Ja, aber das ist vollkommen unmöglich. Also das tut sie nicht. Aber wenn man sich den Puppenkopf genau anschaut, dann kann man jetzt nicht unbedingt sagen, was für ein Gesichtsausdruck das ist. Und das ist eben das Wichtige. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Puppe zornig schaut, ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie traurig schaut, ich könnte nicht sagen, dass sie lacht, sondern es ist eigentlich ein Gesichtsausdruck, der so mittendrin ist.
Ja, aber ich habe keine Haare auf.
Ja, das stimmt.
Aber Gott sei Dank ist es Radio, da sieht man es nicht.
Aber man kann sie beschreiben.
Und die Klappmaulpuppe an sich oder die Puppe generell an sich ist einfach auch die größte und beste Projektionsfläche, die man im Theater haben kann. Und dementsprechend sieht der oder die Zuschauerin immer genau die Emotion, den Ausdruck auf dem Gesicht, der gerade der oder dem Zuschauer richtig erscheint.
Sie machen das mit dem Mund?
Genau.
Und mit,
dem Handgelenk.
Und mit dem Handgelenk.
Das Handgelenk ist der Schlüssel, weil das Handgelenk, das macht eben alles. Das macht im Kopf eben, das bestimmt, wie der Kopf ist, auch ob die Puppe vielleicht lebt oder stirbt. Mhm. So. Mhm. Oder ob sie
sich zuwendet.
Oder schluckt. Mhm. Genau, oder?
Mhm. Seufzt.
Genau, oder durch die Nase atmet. Genau, der Rhythmus. Gerade eben bei Puppenspiel, bei Rhythmus Zavril zum Beispiel, das ist wirklich, also da sitzt ein genauer Rhythmus auch, wann, gerade bei diesen schnellen Wechseln zwischen wann spricht Zavril, wann spricht Gross, das ist ganz wichtig, auch wann fallen sie sich in die Sätze, wo kann das Wort zum Beispiel bei Zavril, gibt es bei diesem Gerichtsprotokoll, bei dieser Begutachtung von Friedrich Zavril von Dr. Heinrich Gross im Jahre 75, da gibt es auch Stellen, wo die eigentlich gleichzeitig sprechen, beziehungsweise der eine dem anderen ins Wort fällt. Und da muss man auch genau aufpassen.
Haben die Eltern bis zum Schluss miteinander gelebt? Nein, die letzten Jahre nicht mehr. Mein Vater war schwerer Alkoholiker. Ab wann hat sich seine Trunksucht bemerkbar gemacht? Seit seinem 18. Lebensjahr. Wie seine Mutter gestorben ist, da hat er angefangen zu trinken. War der Vater in diversen Anstalten? Ja, Er war oben am Steinhof. Bisschen lauter, Herr Zavril. Diese Kuren haben nie etwas genützt.
Und da muss man auch genau aufpassen. Wenn der Friedrich Zavril noch ein Wort sagt und dann fährt aber Gross eben in das Wort, muss man aber das Wort noch so weit sagen, dass das Publikum quasi im Hirn das Wort vervollständigt. Währenddessen spricht aber schon der andere Charakter und so entsteht beim Publikum manchmal der Eindruck, die würden wirklich sich ineinander verschränken, was sie nie tun. Aber so schnell muss das gehen.
Puppen sind subversiv, weil sie nicht eindeutig sind. Sie sind uneindeutig. Man weiß nicht, ob sie leben oder tot sind. Man weiß nicht, ob sie hohl sind oder ob etwas in ihnen steckt. Also sie lösen eigentlich von vornherein ambivalente Gefühle aus.
Insa Voken, Professorin für Psychologie, forscht über Mensch-Puppen-Beziehungen. Ich besuche sie in ihrem Büro an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Und viele Lebenssituationen von Menschen, gerade wenn sie sich auch nicht so sicher sind, sind ambivalent. Und in der Interaktion mit der Puppe sind die Konsequenzen aber nicht so, wie sie im wirklichen Leben in ambivalenten Situationen sind. Also insofern ist die Puppe auch immer offen. Sie lässt zu, dass ich sie in einer bestimmten Weise interpretiere.
Was macht das mit Menschen, wenn man mit Puppen spielt, wenn man sich auf Puppen einlässt?
Also es bringt eigentlich ganz Vielschichtiges von einem selbst zum Klingen. Also zu wissen, es ist nur eine Puppe und trotzdem sich Lust vor dem hinzugeben, dass dieses als ob eigentlich die Ebene ist, auf der ich auf einmal auf Dinge nochmal ganz anders aus anderen Perspektiven ganz neu durchdenken kann. Und ich glaube, die Puppe hat dann immer noch eben das, was ich so als subversives, anarchisches, verdichtendes, schräges erlebe. Und ich glaube, dass das ist die Faszination.
Mund auf. Mund auf. Aber ich bin noch gar nicht krank. Warum muss ich denn diese Pulver nehmen? Mund auf, habe ich gesagt. Aber ich bin noch gar nicht krank. Was ist das überhaupt? Vitaminpräparate. Aber ich will diese Pulver nicht nehmen. Von diesen Pulvern wird mir schlecht und schwindelig. Ich bin gar nicht krank. Diese Pulver machen mich krank. Ich will die nicht nehmen.
Bei dem Safri-Strück könnte man ja auch überlegen, mit der Kinderfigur, das wäre ja auch etwas, was man so im Trickfilm nachspielen könnte. Und auch die Puppe, ginge das, wäre die Wirkung eigentlich auch mit Trickfilmpuppen zu erreichen. Und ich glaube, dass eben genau diese zusätzliche Dimension, dass man schon sieht, es ist etwas, was mit und zwischen und unter Menschen passiert. Und das wird auch eben durch die Führung der Puppen sichtbar. Und auch wenn man wirklich das Gefühl hat, die Puppe spricht, selbst dieses kleine Gespenstkindchen, da sieht man eben schon auch, er spricht und man nimmt aber trotzdem eigentlich diesen unheimlich starken Ausdruck der Puppe wahr und hat das Gefühl, dadurch, dass man die Führung sieht, wird es zugleich eben noch mehr als nur, dass der stellt es mit Puppen dar. Also es ist etwas, was Menschen untereinander sich antun können, aber auch an Reflexion und an permanenten Perspektivenwechsel auch zeigen und haben. Also so erkläre ich mir das, dass es mich eigentlich immer so emotional umhaut.
Die Premiere erlebte das Puppentheaterstück F. Zavrill, erbbiologisch und sozial minderwertig, 2012 im Schubert-Theater in Wien. Zu dieser Zeit war Nikolaus Habian zwar noch Student, aber auch schon Regieassistent an dem kleinen privaten Off-Theater, das von Simon Meusburger geleitet wird.
Hallo.
Grüß Sie, guten Morgen.
Guten Hallo. Morgen.
So, wir haben da noch unsere Sachen von gestern leider vom Gastspiel herumstehen. Das glaubt man gar nicht, wie wenig das ist, ne? Beim Tauel, wenn man.
So. Ich würde natürlich als erstes gerne mal wissen, was es mit den Darstellern auf sich hat, die hier oben an der Wand, an einer Stange aufgehängt sind. Das sind ungefähr 10 Puppen, lebensgroß. Wer ist das? Wer hängt da oben?
Ja, da hängt ein kleiner Teil von unserem Puppenensemble, kann man sagen. Also das ist aus den verschiedensten früheren Produktionen, die bei uns gespielt haben oder teilweise noch spielen. Das erste ist eine Dame aus Marie-Fragment. Das ist ein Monolog für eine Schauspielerin, für die Alexandra Korowitsch.
Eine Dame in Schwarz, im langen schwarzen Gewand.
Genau, ja, wir haben sehr viele morbide Sachen hier natürlich, weil das sich für Puppen wahnsinnig gut eignet. Also da ist auch der Offizier Tod aus der Herr Tod und seine Freunde. Da haben wir überhaupt ein Stück über den Tod gemacht mit 4 verschiedenen Episoden. Hier hängt noch eine Puppe, die der Nikolaus früher gebaut hat. Die spielt jetzt noch in Parterre-Akrobaten mit einem Stück mit Texten von H.C. Artmann und Kurt Schwitters.
Wir setzen uns an die Bar im winzigen Foyer des Theaters.
Wir haben vor 12 Jahren eröffnet im Schubert-Theater. Und in der zweiten Saison habe ich den Nikolaus kennengelernt. Und da habe ich zum ersten Mal auf YouTube so eine lebensgroße Klappmalpuppe gesehen, mit der er experimentiert hat, noch im Laufe seines Studiums. Da hat er noch studiert, war als Assistent hier. Und ich habe das gesehen und ich habe gesagt, das will ich unbedingt haben für mein Theater. Ich war total fasziniert. Ich hatte vorher auch keine Berührung eigentlich zu dem Genre.
Wenn dich kleine Kinder stören, schlag sie tot. Auch wenn sie dir selbst gehören, schlag sie tot. Seit dir einen Juden seinen Todesdenken,
schlag ihn einfach, Mose, tot. Ja, ich hab Jugend, denke ich, gesagt. Wetterspiel. Schlag sie tot von Kreisler, dieses Lied. mit dem Herrn Berni. Und aus dieser Figur haben wir dann auch zusammen das erste Stück entwickelt. Also da habe ich gesagt, Niki, du musst unbedingt auf die Bühne. Das ist ganz großartig. Ich war total fasziniert von dieser, wie soll ich sagen, diese Direktheit von diesen Figuren. Das kannte ich vorher auch nicht in dieser Form. Und das wollte ich unbedingt haben für das Theater. Das ist eine ganz ehrliche Art, finde ich, von Theater. Wir spielen dem Publikum nichts vor, wir machen denen nichts vor, das sind keine Special Effects, sondern man sieht, da ist ein Mensch, der führt mit seinen Händen dieses Objekt und das wird dann lebendig. Und wir laden den Zuschauer ein, das zu glauben, und das funktioniert auch.
Mit dem Kreisler-Abend »Schlag sie tot« kommt gleich der erste Erfolg. Dann folgt eine Adaption des österreichischen Kultstückes »Der Herr Karl« nach Helmut Qualtinger, die ebenfalls hoch gelobt wird.
Und dann bin ich umgegangen zu den Schwarzen, ne? Heimwehr, ne? Hab ich 5 Schilling gekriegt für die Stunde demonstrieren, ne? Und dann bin ich um zu den Nazis, hab ich auch 5 Schilling gekriegt. Weil bitte, Österreich war ja unpolitisch. Wir sind ja keine politischen Menschen. Ein bisschen Geld ist zusammengekommen, man hat ja von was leben müssen, ne?
Es ist das erste Mal, dass sich Habian und Meusburger mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigen. Sie beschließen, ab sofort mit Puppen Zeitgeschichte zu spiegeln. Und so kommt Friedrich Zavrl ins Spiel. Monatelang trifft sich Habian immer wieder mit Zavrl und lässt sich dessen Leben erzählen. Aus den Interviews entwickelt Simon Meusburger die Dramaturgie, schreibt gemeinsam mit Habian das Stück, inszeniert den Abend und betreut bis heute jede Aufführung. Inzwischen sind es weit über 400. Mittlerweile läuft das Stück am Burgtheater und bei Gastspielen in ganz Europa.
Da geht es um eine persönliche, menschliche Geschichte, ein menschliches Wunder eigentlich schon fast, muss ich sagen. Ja, wie ein Mensch, der solche Dinge erleben musste, trotzdem Mensch bleibt. Das hat mich enorm fasziniert.
Seit 2 Jahren hat Nikolaus Habian ein neues Stück im Repertoire. Im Mittelpunkt der Dirigent Karl Böhm.
Nicht husten. Sonst hört man die Celli nicht, die sind nicht so empfindlich. Achtung, Nachhall. Viel zu stark, das muss ganz schwach sein. Jedes Mal sage ich schon wieder falsch. Achtung, Crescendo, meine Herren. Crescendo, Molto! Da, di, da, da, di, da. Zurück! Da. Na, aus, 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 aus. Na, schauen's, das erste ist ein Crescendo. Ein Crescendo. Steht ja alles da, warum spielen sie es denn nicht? Steht ja alles ganz säuberlich da. Ein Crescendo, es kann ja nicht so schwer sein.
So wie der Herr Karl, so wie Zavrl und Böhm, das hängt für mich zusammen. Also Zavrl ist für mich das Stück von jemandem, der unter die Räder eines Systems kommt, aber nie sich anpasst. Also der durch eine Wand nach der anderen mit dem Kopf durchknallt und dabei ordentlich Schaden nimmt, aber niemals sich verbiegt. Der Herr Karl ist das Gegenteil. Es geht ja auch um die gleiche Zeit in etwa. Es geht ja auch von 1920er Jahre bis in die 60er Jahre eigentlich. Das ist eben eine große Überschneidung auch zu der Zeit von Friedrich. Und das ist eine Figur, die sich durch sämtliche Hindernisse oder Wirrnisse drumschlängelt.
Und Karl Böhm stammt aus Graz, wie Nikolaus Habian.
Karl August Leopold Böhm, geboren am 28. August 1894, studiert zunächst Jura, dann in Wien Klavier und Musiktheorie. Seine Dirigentenkarriere führt ihn 1927 als Generalmusikdirektor nach Darmstadt, später nach Hamburg, schließlich als Nachfolger des emigrierten Fritz Busch an die Dresdner Semperoper. 1943 wird er Direktor der Staatsoper Wien. Vor dem Kriegseinsatz schützt ihn die Aufnahme in die von Josef Goebbels und Adolf Hitler erstellte sogenannte Gottbegnadetenliste.
Ich habe das Stadtportal Graz.at aufgemacht und habe dann so gesehen, die prominenten Grazer und Böhm ist ja an erster Stelle. Und dann steht 33, wird der Generalmusikdirektor in Dresden. Da stand aber nichts sonst dazu, das stand völlig einfach nur so da, dass er übernommen hat, nachdem Fritz Busch in die Immigration gezwungen wurde, weil er sich geweigert hat, das jüdische Personal zu entlassen und Böhm es dann willfährig sofort gemacht hat. Man weiß ja heute, dass das in Hamburg genauso war. Also Böhm war quasi so wie der Schneepflug. Also Böhm hat dann dort auch alle entlassen. An historisch spannenden oder interessanten oder turbulenten Punkten war Böhm immer vor Ort. Also beim Marsch auf die Feldherrnhalle war er in München. In der Reichsprogromnacht hat er dirigiert und hat dann in seinen Briefen und Tagebuch ist er dann vermerkt, dass er nur vom Erdbeben redet. Dass die Stadt Graz einfach so unter den Tisch fallen lässt und das finde ich schon auch ein Zeichen irgendwie. Und ich bin ja Grazer und ich denke mir immer, ich mag Graz irrsinnig gern und ich denke mir immer, wenn man etwas mag, muss man auch dafür sorgen, dass es nicht aufhört, besser zu werden.
Den Text zum Puppentheaterstück Böhm, uraufgeführt 2018 als Produktion des Schauspielhauses Graz, schrieb der Arzt, Psychiater und Autor Paulus Hochgatterer, der seit Jahren mit Nikolaus Habian zusammenarbeitet. Ihn treffe ich in Wien in einem Kaffeehaus.
Karl Böhm hat mich in Wahrheit durch meine ganze Jugend begleitet. Mein Vater war Lehrer und mein Vater hat den Karl Böhm gemocht, aus irgendwelchen Gründen. Vor allem die Beethoven-Symphonien, dann auch Brahms und Richard Strauss und Bruckner. Irgendwann habe ich begonnen, mich mit Karl Böhm als Person auseinanderzusetzen. Also in dem Alter, in dem man das halt macht, so mit, ich weiß nicht, rund um die Matura, also so mit 17, 18, wenn man beginnt, politisch zu denken. Damals habe ich zum ersten Mal begriffen, dass, was das für eine zwiespältige Persönlichkeit ist.
Dirigierverbot für die ganze Liste. Was für eine Liste? Die Gottbegnadetenliste. Ja, das wollen die Leute nicht mehr hören. Aber es gibt sie noch, die Gottbegnadeten.
Er war ein Opportunist. Das heißt, er war einer, der sich angeschmiegt hat und für den es nur ganz wenige Maßgrößen gab. Und die haben geheißen Einkommen und Ruhm. Dem hat er sich untergeordnet.
Egal, wir fangen trotzdem an, wie es am Programmzettel steht. Hymne 1, eine Strophe, Hymne 2, drei Strophen. Hymne? Hm? Wie meinen Sie Hymne? Schneider, tun Sie doch nicht so. Das ist die neue Manier. Zuerst das Deutschlandlied, dann die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. Der Haydn wird sich vermutlich im Grab umdrehen, aber das wird ihm nichts nützen.
Der war im Herzen kein Nazi, weil er im Herzen ganz wenig war. Er konnte daher auch nicht von Herzen dagegen sein. Ihm war wichtig, dass die Säle und die Theater voll waren, dass er seine Gagen gekriegt hat oder die Gagen gekriegt hat, die er sich vorgestellt hat und ausverhandelt hat und die immer höher waren als die Gagen aller anderen Dirigenten. Und dann sonst war ihm, glaube ich, wichtig, dass er seine Ruhe hatte.
So penetrante Holzbläser. Viel zu penetrante Oboe. Es ist nicht alles im Leben ein Solo. Mitspielen! Ja, lach es nicht so. Zu Ihnen komme ich schon noch.
Der war so ein Wiener Grantler, aber er hat so mit einem autoritären, zynischen Ton, der vor Verächtlichmachung nicht Halt gemacht hat, hat er geherrscht. Ich glaube, es gibt auch heute noch Dirigenten, die gefürchtet sind. Karl Böhm war gefürchtet. Ich habe nirgendwo gehört oder gelesen, dass irgendjemand gesagt hätte, er hätte Karl Böhm geliebt.
Ebenfalls in einem Kaffeehaus treffe ich Peter Schmiedl. Viele Jahre lang war er Solo-Klarinettist bei den Wiener Philharmonikern, hat unter allen großen Dirigenten seiner Zeit musiziert. Leonard Bernstein, Herbert von Karajan und eben auch Karl Böhm.
Nur das war ein ganz großer. Dirigent, der sich nicht selbst inszeniert hat, sachgetreu versucht hat, die Partitur zu realisieren, nicht immer angenehm war. Da musste man sich erst seinen Platz erkämpfen. Dann hat er zu dir gehalten. Aber am Anfang war bei Böhm immer so, warum schicken Sie denn immer zu mir, gerade diese Jungen? Dass ich, meine, ich weiß ja nicht, was der macht und was er weiß. Die Alten wissen das alles. Nein, mit den Jungen, immer, das mag ich eigentlich nicht. Die sollen woanders lernen.
Was ist das Problem? Sie rennen, als ob irgendjemand hinter ihnen her wäre. Ich meine, es wundert mich nicht bei den zweiten Geigen. Genau darum sind es ja die zweiten Geigen. Ja, ich finde das nicht so lustig wie Sie. Man hört es ja dann. Ja, meine Herren, wenn alles so steif an Ihrem Körper ist wie die Finger Ihrer linken Hand, dann sind Sie zu beglückwünschen.
Das war noch ein bisschen die Zeit der Autoritäten. Ich sage es ehrlich, das Nachklingen der Monarchien, die Zwischenkriegszeit, ein gewisser Anti-Kommunismus oder Sozialismus oder Anti-Republikanismus, also gegen die Republik, dann kam eben der Hitler mit seinem autoritären System. Nachher war das zwar plötzlich aufgelöst, aber richtig ist das erst liberal geworden, so 1968, durch diese Sache, 68er.
Für das Theaterstück Böhm erfand Paulus Hochgatterer eine doppelte Ebene. Einen alten Mann, der dem echten Böhm täuschend ähnlich sieht. Ein Misanthrop, vielleicht in einem Altersheim. Umgeben von Uhren und Schallplatten. Der im Gespräch mit seinem osteuropäischen Pfleger und dessen junger Schwester einsam vor sich hingerantelt. Dabei verwandelt er sich mehr und mehr in sein Idol. Er behandelt die Menschen um sich herum wie Böhm seine Musiker.
Das war eine eher intuitive Entscheidung, diesen Doppelgänger einzuführen. Und sozusagen, wenn man eine Person als sie selbst leibhaftig auf die Bühne bringt, dann heißt das, dass ein unmittelbares Identifikationsangebot ohne Filter da ist. Und das ist einfach schwierig, weil es augenblicklich polarisiert und die einen wären für ihn und die anderen wären gegen ihn.
Ich denke einfach, dass man das Publikum verführt, auch ein bisschen mitzugehen und dann aber die Fragen offen zu lassen und die beim Publikum zu lassen. Das ist einfach ein Appell an ein kritisches Denken eigentlich.
Auch das Stück über Friedrich Zavrel ist ein Appell an das kritische Denken. Eine Hymne auf das kritische Denken geradezu. Denn Nikolaus Habian zeichnet Friedrich Zavrel, der ihm über die Zusammenarbeit zum Freund geworden war, nicht einfach als Opfer ungeheuerlicher Verhältnisse, sondern durchaus auch als aufsässigen Charakter. Als jemanden, der in jeder Situation und sei sie noch so demütigend oder gefährlich, seine Würde, seine Integrität und seinen Widerspruchsgeist verteidigt.
Aber wenn das alles nicht geht, vom Fenster dieser Milchglasscheiben, bitte, bitte befreien Sie mich von der Milchglasscheiben. Ich möchte jetzt so gern sehen, ob der Himmel blau ist oder grau. Oh, wenn ich nur weiter in der Zöne eingesperrt bleibe, wenn ich da nur länger drin bleiben muss, dann wäre ich deppert. Deppert. Ja, deppert. Deppert. Wirst du nicht. Das bist du schon. Ganz was ist sicher. Wenn die Russen kommen und sie hängen Kahn auf, dich... Dich hängt's ganz bestimmt auf!
Zavrel hatte seit 1945, seit seiner Befreiung aus der Anstalt, von Hilfsarbeiten gelebt. Sein Akteneintrag aus der Nazi-Zeit als schwer erziehbarer Asozialer war nie gelöscht worden. Er hatte keinen Schulabschluss. Er bekam keinerlei Unterstützung. 1975 landet er als Gelegenheitsdieb vor Gericht. Und ausgerechnet Heinrich Gross soll ihn begutachten. Gross wird nervös, als ihm klar wird, dass er hier einem Zeugen seiner Verbrechen gegenübersteht.
Sind Sie mein Arzt oder sind Sie mein Staatsanwalt? Ich lasse mir von Ihnen doch nicht vorschreiben, wie ich meine Exploration zu machen habe. Sie können ganz ruhig und normal mit mir reden. Ich kenne genug Leute, die tausendmal mehr verbrochen haben als ich und die heute angesehene Mitglieder der Gesellschaft sind. Herr Zavrel, ist Ihnen bewusst, dass Sie immer denselben Fehler machen? Immer denselben?
Sie finden nie auf die richtige Seite, Herr Zavrell.
Das vernichtende Gutachten bringt Friedrich Zavrell wieder hinter Gitter. Erst 6 Jahre ins Gefängnis. Anschließend soll er auf Jahre in der geschlossenen Psychiatrie verschwinden. Seinen lakonischen Humor verliert er trotzdem nicht.
Wie hast du es eigentlich ausgehalten? Du kommst 1975 aufgrund des Gutachtens von Dr. Heinrich Gross für einen Mundraub für 6 Jahre in die Justizanstalt Stein zu den Schwerstverbrechern. Und ein Jahr später, 1976, verleiht die Republik Österreich an Dr. Heinrich Gross das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich in Gold erster Klasse für seine Verdienste in der Hirnforschung, seine Forschung an den Gehirnen der ermordeten Kinder vom Spiegelgrund. Dr. Gross rühmt sich, europaweit die größte Sammlung an Kinderhirnpräparaten zu besitzen, fast 800 Präparate. Und niemand fragt sich, woher diese Hirne stammen. Wie hast du das ausgehalten? Ja, das war schon unfair. Aber die Zeit in Stein, die 6 Jahre in Stein, das war keine negative Zeit.
Im Gefängnis arbeitet sich Zavrell durch die ganze Bibliothek. Er erhält erstmals Unterstützung und Förderung durch den Gefängnisdirektor und den Anstaltsgeistlichen. Schließlich kann er sogar den Schulabschluss nachholen. Und er kämpft gegen die drohende Zwangseinweisung in die Klinik. Die wäre wieder an dem Ort gewesen, der in seiner Kindheit Spiegelgrund hieß.
Und ich habe gewusst, ich muss mich wehren gegen das Gutachten von Dr. Heinrich Gross. Weil ich habe gewusst, womit die auf den Spiegelgrund zurückstecken, da bringen sie mich um. Vielleicht nicht körperlich, aber geistig.
Weil das Justizministerium, an das Zavrell zuerst schreibt, Heinrich Gross schützt, wendet sich Zavrell an den Journalisten Wolfgang Höllriegel, der den Fall recherchiert und im Kurier publik macht. Das bringt endlich die Wende. Zavrell wird rehabilitiert und schließlich freigesprochen. Heinrich Gross wird angeklagt, kann sich aber mit der falschen Diagnose, er sei dement, der Verurteilung entziehen. Er stirbt im Jahr 2005. Die exhumierten Leichen aus dem Spiegelgrund werden im Jahr 2002, 60 Jahre nach der Ermordung der Kinder, auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. 800 Namen auf einem Grabstein. 597 Urnen.
Das weiß ich nicht mehr. Ich bin schwer dement. Ist alles weg.
Friedrich Zavrell bekommt am 15. Mai 2013 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. An seinem Lebensabend ist er einer der bedeutendsten Zeitzeugen der Verbrechen der Nationalsozialisten. Er stirbt am 20. Februar 2015. Die Zavrell-Puppe erbt sein geliebtes Flanellhemd und seine Brille. Nikolaus Habian tritt bis heute damit auf.
Elie Wiesel sagt einmal, diese Tragödie bleibt für ewig ungeklärt, weil sie nicht erklärbar ist. Eine Bitte an Sie, machen Sie es besser als die Generation, in der ich ein Kind gewesen bin. Danke.
Klappmaulhelden können alles. Die Puppen des Nikolaus Habian. Sie hörten ein Feature von Eva Maria Götz. Es sprachen Carlos Lobo und die Autorin. Ton und Technik Ernst Hartmann und Caroline Thon. Regie Eva Maria Götz. Redaktion Ulrike Bajor.
Weißt, Puppenspieler, was ich mir wünsche, was auf meinem Grabstein stehen soll? Nein? Und pass auf. Friedrich Zavrell, ne? Jetzt kommt's. Erbbiologisch und sozial minderwertig. Den Witz darfst nur du machen. Ich weiß, deswegen mache ich ihn auch.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.